Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast vom Premium Medical Circle. Wie in unserem Printmagazin Premium Quarterly geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite steht uns dabei unser deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte. Ich bin Stefanie Neureuther, Founder und CEO von Premium Medical Circle und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Mental Health, Frauengesundheit, Augen- und Zahnheilkunde, Orthopädie, Psychosomatik, ästhetische Medizin oder Digital Health. Diabetes gilt als Volkskrankheit. Rund 11 Millionen Menschen in Deutschland leiden darunter. Wie man mit dieser Stoffwechselerkrankung möglichst ohne Einschränkungen leben kann und ob die Krankheit in Zukunft heilbar sein wird, darüber spreche ich jetzt gleich mit Dr. Alexandra Schöneich, Fachärztin für Endokrinologie, Diabetologie und Innere Medizin im Diabetes-, Hormon- und Stoffwechselzentrum am Isar-Klinikum München. Liebe Alexandra, ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast, um mit mir über dieses wichtige Thema zu sprechen.
Vielen Dank, Steffi. Ich freue mich auch sehr, heute hier bei dir sein zu dürfen.
Diabetes wird als Volkskrankheit bezeichnet. Was genau ist damit gemeint?
Der Diabetes ist eins der häufigsten chronischen Erkrankungen in Deutschland, kommt gleich nach dem Bluthochdruck und die Inzidenz ist leider weiter steigend.
Es gibt Diabetes Typ 1, 2, 3 sowie Schwangerschafts- und Gestationsdiabetes. Sind die Anzeichen bei allen die gleichen?
Die Anzeichen sind alle die gleichen. Es kommt zu einem erhöhten Blutzucker.
Kannst du kurz erklären, worin sich die Typen unterscheiden und wie viele Menschen prozentual davon betroffen sind? Von Typ 3 hatte ich, um ehrlich zu sein, noch nie etwas vorher gehört.
Der Typ 2 Diabetes ist der häufigste aller Diabetestypen und tritt zu 95% der Fälle auf. Das ist ein Diabetestyp, der schleichend über viele Jahre entsteht. Deshalb ist hier auch besonders die Prävention entscheidend und sehr, sehr wichtig. Letztlich entwickelt sich der Typ 2 Diabetes über eine Insulinresistenz, das heißt, das freigesetzte Insulin durch die Bauchspeicheldrüse wirkt nicht mehr so gut im Körper. Das heißt, das Insulin ist eigentlich dafür zuständig, dass der Blutzucker im Blut stabil gehalten wird. Wenn das Insulin nicht mehr so gut wirkt, wird der Zucker weniger in die Zellen aufgenommen. Das kommt zu einem Blutzuckeranstieg und das bezeichnen wir als Insulinresistenz. Wenn die Insulinresistenz über sehr viele Jahre besteht, entwickelt sich dann auch ein Insulinmangel dazu. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse wird schwächer und kann weniger Insulin produzieren und somit auch freisetzen. Und es kommt dann zu einem Blutzuckeranstieg weiter. Der Typ-2-Diabetes wird begünstigt durch Bewegungsmangel, Gewichtszunahme oder auch Übergewicht. Und deshalb ist hier eben die Prävention so entscheidend.
Und Typ 3?
Genau, der Typ-3-Diabetes, jetzt komme ich erst noch mal kurz zum Typ-1-Diabetes.
Ja, genau.
Der Typ-1-Diabetes ist eine seltene Diabetesform. Das ist eine Autoimmunerkrankung und betrifft nur etwa 5% der Diabeteserkrankungen. Der Typ-1-Diabetes tritt vor allem im Kindesalter, jungen Erwachsenenalter auf, kann aber prinzipiell in jedem Lebensalter auftreten. Die Autoimmunerkrankung führt dazu, dass Autoantikörper gebildet werden im Körper, die zu einer Zerstörung der Beta-Zelle, also der insulinproduzierenden Zelle in der Bauchspeicheldrüse führen. Es kommt dann zu einem Insulinmangel, manchmal auch zu einem kompletten Insulinmangel. Dieser Diabetestyp bedarf immer einer Insulintherapie. Diese Diabetesform tritt rasch auf, also sie entwickelt sich über Tage, Wochen. Und im schlimmsten Fall kann es akut zu einer Ketoazidose kommen. Das ist eine Übersäuerung des Blutes, die lebensgefährlich ist.
Wie furchtbar. Und das ist aber vor allen Dingen bei Kindern, sagst
du? Eben, also bei jungen Kindern. Und dann ist auch die Diagnose häufig spät gestellt. Und es kommt dann eigentlich immer gleich zu einer Klinikeinweisung und hoffentlich dann eben auch zu den entsprechenden Maßnahmen. Und die Insulingabe ist eben dann die Lebensrettung sozusagen.
Und wie kann man so als Eltern darauf sensibilisiert sein? Kann man das überhaupt? Oder ist
also es gibt mittlerweile Studien, die laufen, klinische Studien, die untersuchen, ob es Sinn macht, sozusagen jedes geborene Kind auf diese Antikörper zu testen, um gerade so schwere Verläufe zu verhindern, dass man einfach weiß, dass das eigene Kind ein erhöhtes Risiko hat. Ansonsten ist es eben Lethargie, also Schwäche, Müdigkeit, viel Durst. Die Kinder trinken extrem viel und lassen auch extrem viel Wasser, werden immer schwächer. Da muss man dann einfach sensibilisiert sein. Das ist man ja grundsätzlich, also wenn das Kind solche Symptome zeigt, würde man ja sowieso prinzipiell zum Arzt gehen oder in die Klinik. Und der Typ 3, genau, der Typ 3 ist eigentlich auch jetzt nicht so gängig in der Klinik, deswegen hast du den auch noch nie gehört wahrscheinlich, den Typ. Der fasst eigentlich alle Diabetesformen zusammen, die nicht dem Typ 1 oder Typ 2 zuzuordnen sind. Der bekannteste davon oder häufigste ist wahrscheinlich der, der auftritt, wenn die Bauchspeicheldrüse operativ ganz entfernt oder teilentfernt wird. Das nennt man dann Pankreoprivendiabetes.
Und die merke ich auch wie?
Das weiß man, weil man sozusagen ja eine OP hatte, in der der Chirurg einen Teil des Pankreas entfernen muss, zum Beispiel bei Pankreastumoren oder Tumoren des Mittelbauches. Und dann ist man ja sowieso in der Klinik im Setting und dann haben schon gleich die Internisten ein Auge drauf. Also da wird dann gleich geguckt und der wird dann eben auch beim Diabetologen nachversorgt, der Patient.
Kann man gesundheitliche Folgen durch die gezielte Therapie heute verhindern?
Der Diabetes hat leider sehr schwere Folgeerkrankungen. Dazu gehören Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Schlaganfall und Herzinfarkt, aber auch periphere Durchblutungsstörungen, Nierenschäden, Augenschäden und leider auch Nervenschäden, die zu starken Schmerzen im Bereich der Beine und Füße führen können. Das Gute ist, durch ein gutes Zuckermanagement, durch eine gute Betreuung, eine engmaschige Betreuung, kann das Risiko von Folgeerkrankungen erheblich reduziert werden. Wir betreuen die Diabetespatienten sehr engmaschig. Sie stellen sich in der Regel alle 3 Monate in der diabetologischen Praxis vor. Dort wird die Niere kontrolliert, dort wird der Zuckerwert der letzten 3 Monate nochmal angeschaut, zum Beispiel entweder indem man sich die Sensordaten anguckt oder eben den HbA1c bestimmt oder am besten beides. Dann ist es natürlich super wichtig, den Lifestyle auch zu verändern oder entsprechend anzupassen. Und hier ist es eben so, dass man bei Typ-2-Diabetes früh gestartet, früh angefangen, viel beeinflussen kann. Man kann durch vermehrte Bewegung, gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf die Entwicklung der Typ-2-Diabetes-Erkrankung aufhalten oder sogar ganz vermeiden. Durch interdisziplinäre Arbeit der Ärzte untereinander können Folgeerkrankungen zumindest lange aufgeschoben werden und manchmal sogar ganz verhindert werden.
Also man arbeitet auch hier sehr interdisziplinär.
Absolut. Der Augenarzt mit dem Nierenarzt, mit dem Neurologen, also der diabetologische Patient ist wirklich ein interdisziplinärer Patient.
Jetzt hat man ja als Betroffene oder Betroffene eigentlich keinen Tag Pause von dieser Krankheit.
Ja, genau.
Ich kann mir vorstellen, dass das eine immense Auswirkung auf deine Psyche hat.
Ja, absolut. Also wie jede chronische Erkrankung eigentlich bei Menschen führt der Diabetes zu Ängsten, die das Risiko, eine Depression zu entwickeln, ist doppelt so hoch wie in der Normalbevölkerung. Auch leiden die Diabetiker häufig unter Angststörungen. Und ich denke, eine gute Aufklärung und ein gut informierter Patient hat wenig Raum für Ängste, hat wenig Raum für Traurigkeit. Also ich glaube, da können eben die Ärzte, die betreuenden Ärzte ganz, ganz viel helfen.
Und auch auffangen wahrscheinlich.
Genau.
Ihr bietet in der Klinik eine diabetologische Sprechstunde an. Was sind die häufigsten Fragen, die euch hier gestellt werden? Und womit haben Betroffene am meisten zu kämpfen?
Viele Patienten haben gerade bei der Erstdiagnose wahnsinnig Angst vor Insulin. Also da ist dann gleich wirklich absolute Panik angesagt. Und man muss sagen, der häufige Typ ist ja der Typ-2-Diabetes, der langsam sich entwickelt. Und da kommt Insulin eigentlich erst als allerletzter Stelle. Wir haben jetzt zum Glück extrem viele neuere Therapieoptionen, sodass das Insulin eigentlich eher immer weiter nach hinten rutscht. Der Patient hat häufig Angst. Insulin bedeutet ganz häufig, Blutzucker zu messen, Sie haben natürlich Angst, in der Lebensqualität erheblich eingeschränkt zu sein, und ich verstehe das auch. Das heißt, da kann man den Patienten erstmal ganz gut beruhigen und gut abholen. Manchmal ist initial eine Insulintherapie notwendig, die man dann aber eben auch wieder aufhören kann. Die Patienten denken häufig, einmal Insulin heißt immer Insulin, und das ist wirklich überhaupt nicht so.
Das ist ja schon mal gut zu wissen, dass man das für sich dann auch als Perspektive hat, dass das das nicht heißt.
Ja, ich glaube, die größte Angst der Patienten ist dann einfach eine Einschränkung der bestehenden Lebensqualität. Und das ist mit den neuen Therapieformen und auch Blutzuckermessungen, die uns zur Verfügung stehen, wirklich überhaupt nicht mehr so.
Also
nicht
da ist so ja dramatisch. Viel passiert, muss man sagen.
Absolut.
Zum Glück.
Zum Glück, genau.
Wie kann man erkennen, ob man ein Risikopatient für Diabetes ist? Welche Untersuchungen sind hier maßgeblich wichtig?
Also da die Genetik beim Typ-2-Diabetes eine große Rolle spielt, mehr als beim Typ-1-Diabetes, kann man generell sagen, wenn ein enger Verwandter in der Familie unter Typ-2-Diabetes leidet, also Eltern oder Geschwister, dann ist das Risiko erhöht prinzipiell. Dann ist es so, dass Risikofaktoren wie Übergewicht, wenig Bewegung, ungesunde Ernährung sind natürlich auch alles Risikofaktoren.
Und so mein Lifestyle, der hat wahrscheinlich auch
sehr, sehr viel
einen Impact darauf.
Also eigentlich ist es so, dass man mittlerweile sagen kann, dass der Lifestyle fast eine größere Rolle spielt. Und das ist ja, wie ich finde, die gute Nachricht daran, dass wir einen Einfluss darauf haben. Denn auf die Genetik haben wir keinen, beziehungsweise über die Epigenetik vielleicht. Aber der Lifestyle ist der größte Einfluss auf unseren Zuckerstoffwechsel. Das heißt, ich sehe dann häufig, wenn der Patient reinkommt, oh mein Gott, ich muss jetzt auf alles verzichten. Und genau so ist es nicht. Ich sehe das eher total positiv, und das versuche ich auch dem Patienten nahezubringen. Es ist so, es geht nicht darum, dass man dann nichts mehr darf, wenn man eine Glukosestoffwechselstörung hat, sondern dass man einfach bewusst schlecht isst und bewusst gut isst. Das heißt, dass man weiß, was ist gut für mich, was ist schlecht für mich, und dann bewusst entscheiden kann, heute esse ich mal was Schlechtes. Aber dass man es einfach weiß. Der Alkohol spielt eine auch große Rolle, weil er vor allem auch zur Gewichtszunahme führt. Also jemand, der Alkohol trinkt, nimmt schon flüssig viel zu viel Kalorien auf. Wenn er dazu dann noch isst, sage ich immer, geht gar nicht. Eigentlich geht Alkohol nur ohne Nahrung sozusagen. Und am nächsten Tag isst der Patient auch deutlich mehr Kalorien. Das sieht man auch in Studien. Also die Kalorienaufnahme am Folgetag ist höher und am Tag selber natürlich auch. Es geht da auch wieder nicht darum, dass man sagt, nie wieder Alkohol, aber Alkohol in Maßen und vor allem nicht als Gewohnheit. Bei der körperlichen Aktivität denken auch viele, oh Gott, Sport, gar keine Lust darauf. Aber jeder findet irgendwie irgendwas. Und ich sage immer, jeder muss Sport machen, ob Diabetes oder nicht Diabetes. Wir werden alle älter, und ich sage immer, wir müssen fürs Alter trainieren.
Stichwort Prävention. Wie kann ich Diabetes vorbeugen?
Also Stichwort Prävention, da gehört zum einen dazu, dass man regelmäßige Checks machen lässt. Wir haben gute Screening-Parameter. Dazu gehört der HbA1c-Wert, der spiegelt die Zuckerstoffwechsellage der letzten 3 Monate wieder. Den kann jeder Hausarzt messen. Das ist ein Laborwert. Der gehört auch zu einem Gesundheitscheck dazu. Dann ist das der nüchterne Blutzucker, den man auch ganz einfach messen kann. Der ist ein bisschen ungenau, den müsste man auch öfter messen als nur einmal. Das hängt damit zusammen, was man abends gegessen hat, wie man nachts geschlafen hat. Also Schlafmangel kann auch mal einen höheren Blutzucker am Morgen auslösen. Des Weiteren haben wir Diabetologen noch einen Funktionstest, den wir durchführen können. Das ist der OGTT, der orale Glukosetoleranztest, den wir auch bei Schwangeren grundsätzlich durchführen als Screening-Test auf Gestationsdiabetes. Da wird sozusagen der Körper mit 75 Gramm Glukose belastet, und man misst nach 1 Stunde und nach 2 Stunden den Glukosespiegel, den Zuckerspiegel, aber auch den Insulinspiegel. Wir Diabetologen mögen den Test so gerne, weil er uns gleichzeitig auch zeigt, ob der Patient eine Insulinresistenz hat, ja oder nein.
Ihr schreibt auf eurer Webseite die neuen Medikamente, Studienergebnisse und technische Möglichkeiten, die Diabetestherapien in den letzten Jahren revolutioniert haben. Welche 3 sind die in deinen Augen bahnbrechendsten?
Also zum einen Die bahnbrechendsten neuen Technologien sind die kontinuierliche Glukosemessung. Das heißt, der Patient kriegt wie eine Art Aufkleber, 1 Euro-Stück groß, auf den Oberarm geklebt. Der Sensor funktioniert 14 Tage lang, misst kontinuierlich den Blutzucker des Patienten und spielt auch die Zuckerwerte aufs Handy zum Beispiel oder auf so ein kleines Gerät. Das heißt, der Patient kann einfach 24 Stunden lang, 14 Tage lang den Zucker messen. Ich sage immer, es ist auch der beste Ernährungsberater. Das ist so, als lebt ein Ernährungsberater mit einem. Es ist wirklich erstaunlich, was man da aufdeckt an Ernährungsfehlern, die einem gar nicht so bewusst waren. Das ist das eine. Oder auch Patienten, die Insulin bekommen, sind viel weniger unterzuckerungsgefährdet, weil sie einfach die ganze Zeit ihren Zucker monitoren können. Das ist wirklich für jeden ein Riesenvorteil, der Diabetes hat und vor allem der eine Insulintherapie hat oder grundsätzlich eine Therapie, die den Zucker senkt. Zum anderen haben wir die Insulinpumpen mit den Closed-Loop-Systemen. Da ist es so, da ist ein Zuckersensor mit der Pumpe verbunden und der zeigt der Pumpe, wie der aktuelle Blutzucker ist. Das heißt, die Pumpe kann KI-gesteuert mit Algorithmen den Insulinbedarf, also den individuellen Insulinbedarf des Patienten abschätzen und daraufhin kann sozusagen die Insulinlaufrate in dieser Pumpe eingestellt werden. Also
das ist ja fantastisch.
Genau, und das Ziel ist natürlich irgendwann, dass der Patient selber gar nichts mehr machen muss. Im Moment muss er schon noch mitgucken, mit einstellen, Boli geben, also Insulin-Boli über die Pumpe abgeben. Aber auch das hat einfach auch zu einer deutlich besseren Zuckereinstellung bei den Patienten geführt. Zum anderen, und das ist ein Riesenfeld, haben wir viele neue Medikamente und da sind die wichtigsten die SGLT2-Inhibitoren. Das sind Medikamente, die eine vermehrte Zuckerausscheidung über den Urin herbeiführen. Das heißt, der Patient pieselt sozusagen den Zucker aus und somit wird der Blutzucker kontinuierlich gesenkt. Die Zulassung dieser Medikamente ist erweitert worden auf Herzinsuffizienzpatienten, auf chronisch nierenkranke Patienten. Also es ist da nicht nur der Blutzucker, der gesenkt wird, sondern es sind auch viele positive Einflüsse auf andere Organe festgestellt worden. Und deswegen haben die jetzt einen breiten Eingang gefunden in die Behandlung von Menschen mit Diabetes und oder Folgeerkrankungen oder auch Nierenerkrankungen oder Herzerkrankungen. Das andere sind die GLP-1-Analoga. Das sind Darmhormone letztlich, die zu einer Zuckernormalisierung führen, die aber gleichzeitig auch das Gewicht reduzieren können. Vielen ist das Medikament Ozempic bekannt, dass Ozempic eben zusätzlich auch Gewichtsreduktion herbeiführt und als Wegovy die Zulassung bekommen hat für Patienten mit Adipositas, die gar nicht zuckerkrank sind.
Zum Abschluss möchte ich mit dir in die Zukunft blicken. Man spricht davon, dass sich Diabetes vielleicht sogar heilen lässt.
Also sagen wir so, die Forschung ist auf einem guten Weg. Es laufen klinische Studien zu verschiedenen Immuntherapien, also Therapien, die sozusagen unser Immunsystem umprogrammieren, dass es gar nicht erst zu einer Zerstörung der Inselzellen durch Immunantikörper kommen kann oder dass zumindest die Zerstörung aufgeschoben werden kann. Dann werden aus Stammzellen versucht, insulinproduzierende Zellen herzustellen, die dann quasi transplantiert werden können, um die Insulinproduktion im Körper zu übernehmen. Also es bleibt spannend und wir blicken optimistisch in die Zukunft.
Ich finde, es klingt sehr, sehr spannend. Liebe Alexandra, ich danke dir sehr für deine Zeit und auch für das, was ich selber heute gelernt habe zum Thema Diabetes. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch, das sicher bald kommt.
Vielen Dank, Steffi.
Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen.